Das Familienbild ab 1933 änderte sich im Vergleich zur Weimarer Republik. Es war sehr viel stärker völkisch ausgerichtet, auch rassistisch. Also man träumte von der heilen Familie mit den vielen Kindern. Und insofern war natürlich der Wohnungsbau für die Architektur wichtig. Und das wurde auch versprochen. Aber der Nationalsozialismus weist doch in vielerlei Hinsicht einen Widerspruch zwischen Ideologie und Praxis auf, denn die Herrschaftsarchitektur oder die repräsentative Staatsarchitektur, die war dann für die Nationalsozialisten sehr viel wichtiger, das wurde sehr viel stärker gefördert und sehr, sehr viel Geld ging dann gleich auch in Rüstungsausgaben. Also das heißt, in der Gesamtheit ging der Wohnungsbau nach 1933 deutlich zurück, selbst wenn es natürlich einzelne NS-Vorzeigesiedlungen gab.
Jetzt können wir also schon mal differenzieren zwischen Repräsentationsbauten und Wohnungsbau. Sie haben sich vor allem in einer Publikation angeguckt, den Umgang mit dem neuen Bauen in der Zeit des Nationalsozialismus. Und dafür müssen wir vielleicht erstmal diesen Begriff bestimmen. Was ist denn das neue Bauen?
Das neue Bauen war eine Bewegung zur Reform der Architektur nach dem Ersten Weltkrieg. Es baute auf Überlegungen schon vor dem Ersten Weltkrieg auf. Und zwar hatte man sich, also war man mit einer großen Wohnungsnot konfrontiert, mit großer Armut und überlegte sich, wie können wir sehr schnell massenhaft Wohnungsbauten herstellen. Und man überlegte sich dafür Typisierung, Standardisierung, Vorfertigung, aber immer mit eben einem ganz starken sozialen Bewusstsein, dass also diese Wohnungen für die Bevölkerung gut geeignet waren. Und das Bauhaus hat hier einzelne Überlegungen dazu geliefert, aber es war eben auch nur ein Teil dieser großen, breiten Bewegung, die auch europaweit zu finden ist. Also viele Impulse kamen zum Beispiel auch aus den Niederlanden.
Jetzt kann man fragen, wieso sind wir eigentlich erstaunt? Wieso müssen wir uns überhaupt die Frage stellen, welche Kontinuitäten gibt es zwischen neuem Bauen und Nationalsozialismus? Wahrscheinlich, weil man die Vermutung hat, naja, das geht irgendwie mit anderen weltanschaulichen Dingen einher, als eben, was Sie ansprachen, einem völkischen Nationalismus, einem Rassismus. Stimmt das denn so, wenn wir uns das neue Bauen angucken? Ist das wirklich der Befund, dass das immer mit progressiven Ideen einherging vor 1933?
Ja, es waren experimentelle neue Überlegungen, wie man das Bauen reformieren kann und wie man es auf einen technisch neuen Standard heben kann mit industriellen Baumaterialien, mit neuen Bautechniken. Und es ist natürlich so, dass diese Bautechniken nach 1933 nicht auf einmal wieder abgeschafft wurden, sondern auch im Nationalsozialismus hat man moderne Bautechnik, moderne Baumaterialien weiter genutzt. Man wollte ja auch schnell und günstig bauen. Das Einzige, was sich dann vielleicht geändert hat, eben, dass man die moderne Ästhetik, die oftmals mit dem neuen Bauen einherging, dass man der doch ein traditionelles Gewand vorgehängt hat und dann eher mit einem Stalldach gearbeitet hat, statt mit einem Flachdach.
Jetzt gibt es gerade in den Forschungen auch der letzten Jahre immer wieder den Befund, dass man ein zu starres Bild hat von der Kulturpolitik, auch von der Baupolitik im Nationalsozialismus. Wie sehen denn die Diskussionen aus, die ab 1933 geführt werden, wo eben noch nicht starr festgelegt ist, was jetzt nationalsozialistisches Bauen bedeuten soll?
Ja, ich denke, dass es eben nach 1945 sehr bequem war zu sagen, nach 1933 hat sich alles geändert und alle modernen Architekten waren verfolgt und alle, die traditionell bauten, die sind hochgekommen. Dieses Bild muss eben differenziert werden und natürlich war auch Anfang 1933 nicht gleich immer alles so klar. Man hat ja nicht gleich eine perfekte, systematische, neue nationalsozialistische Ästhetik für alle Bauten. Man kann feststellen, dass das Denken traditioneller wurde, nämlich dass man bestimmte Bauten, bestimmte Gattungen nur mit bestimmten Stilen und Formen versehen wollte. Also zum Beispiel im Industriebau, da durften durchaus moderne Formen wie ein Flachdach, große Glasfenster weiter gebaut werden, ohne angefeindet zu werden. Aber zum Beispiel der Kirchenbau, der war doch durchaus traditionell, ebenso wie der Wohnungsbau. Also das war ein Denken in Schubladen und in Kategorien und das lässt sich doch ganz gut nach 33 beobachten.
Wie sieht es denn aus, wenn wir auf die Personalien blicken? Also jetzt wird oft rekurriert auch auf verfolgte Bauhäuslerinnen und Bauhäusler im Jubiläumsjahr zur 100. Gründung des Bauhauses. Aber wenn es um die Personalien geht, haben Sie sich auch gewidmet verschiedenen Institutionen, zum Beispiel dem Bund Deutscher Architekten. Sie haben aber auch einzelne Städte untersucht. Was konnte man denn da herausfinden darüber, wie auch Leute ja sich gut anpassen können im nationalsozialistischen System?
Also sehr prominente Vertreter des Bauhauses beispielsweise wie Walter Gropius oder Mies van der Rohe, die hatten wirklich Probleme und bekamen keine Aufträge mehr und überlegten dann, Deutschland zu verlassen. Auch jüdische Architekten wie zum Beispiel Erich Mendelssohn, also er war nicht beim Bauhaus, aber er war eben jüdischer Herkunft und wurde eigentlich gleich 33 vertrieben. Also die sehr prominenten Architekten, die konnten im Nationalsozialismus wirklich keine Karriere mehr machen. Aber ansonsten diejenigen aus der zweiten Reihe, die hat man natürlich nicht gleich ausgeschlossen, denn man war ja auch froh über gut ausgebildete Architekten, man wollte bauen und nur wer mal ein Flachdach gebaut hatte, den hat man nicht gleich ästhetisch ausgeschlossen. Dazu muss man aber auch sagen, wie wurden denn die Architekten organisiert im Nationalsozialismus? Und hier ist eine Berufsvereinigung hochgekommen und prominent geworden, die seit 1914 die Architekten organisiert hatte, nämlich der Bund Deutscher Architekten. Dazu muss man sagen, dass es in der Zeit noch gar keinen Architektenschutz gab. Also jeder konnte sich Architekt nennen. Also zum Beispiel auch ein Maurer, der mauern konnte, aber eben auch der akademische Architekt, der schon sehr künstlerische Entwürfe geliefert hatte. Und der Bund Deutscher Architekten, der hat eben die künstlerisch orientierten Architekten aufgenommen in einem Auswahlverfahren. Ja, und nun 33 wurden ja Kulturkammern gegründet, also die Reichskulturkammer. Und Goebbels wollte in dieser Reichskammer alle Kulturberufe organisieren. Und nun war die Frage, welche Vereinigung denn dazu geeignet ist, die Architekten zu organisieren. Und da hat sich der traditionelle BDA sehr angebiedert und hat dann diese Vorherrschaft in der Reichskammer der Bildenden Künste für die Architekten übernommen. Und dadurch waren eben gleich sehr viele Architekten, 2000 Architekten, die durchaus modern und sehr künstlerisch gebaut hatte, automatisch in der Reichskammer aufgenommen. Das ist also ein Widerspruch, der aber damit zu tun hat, dass die Nationalsozialisten auf den Vereinigungen aufbauten, die es ja schon längst gab in der Weimarer Republik.
Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, Kontinuitäten formaler Art, also das Formenvokabular, wenn man das so sagen kann, des neuen Bauen, auch das findet sich in der Zeit ab 1933 in Bauten. Vielleicht können wir darauf noch mal detaillierter blicken, wo sich das genau findet und wie Sie diesen Befund quasi auch interpretieren.
Ja, wie ich es ja schon sagte, der Nationalsozialismus war keine Vereinigung, die gleich sofort ein perfektes, systematisches, architektonisches Programm hatte. In vielerlei anderer Hinsicht war es eben auch überhaupt nicht systematisch, sondern sehr widersprüchlich. Sie haben sich auf das aufgesetzt, was es in der Weimarer Republik gab. Also sie haben zum Beispiel die rechte Propaganda gegen das neue Bauen übernommen. Denn das neue Bauen, das hatte ich noch nicht gesagt, das war durchaus umstritten in der Weimarer Republik. Man fand das sehr ungewohnt, diese typisierten, standardisierten Formen, meistens eben mit Flachdach und großen Glasflächen. Das hat man nicht verstanden, warum das so gebaut wurde und mit welchem Hintergrund, mit welcher Idee dahinter gebaut wurde. Und man sah das nur, dass es eben nicht mehr traditionell aussah und hat es beschimpft als orientalisch oder afrikanischer Bau. Also insofern gab es da sehr viel Ablehnung von insbesondere rechter politischer Seite. Und darauf haben sich die Nationalsozialisten eben aufgesetzt. Aber gleichzeitig wollten sie nicht als altbacken und altmodisch gelten, sondern sie haben sich ja durchaus als technisch moderne Vereinigung verstanden. Und deswegen hat man auch im Industriebau natürlich technisch modern gebaut. Und da waren eben diese modernen Formen nicht abgelehnt.
Und wenn wir über eine Diffamierung sprechen, aber dann zitieren Sie den Begriff entartete Baukunst. Was hat denn dieser Begriff für eine Geschichte?
Ja, also dennoch gab es in der Propaganda der Nationalsozialisten so etwas wie eine Anfeindung einer entarteten Baukunst. Der Begriff der Entartung, der stammt ja bereits aus dem 19. Jahrhundert, aus der Medizin. Und ab spätestens Mitte der 20er Jahre wurde er von NS-Rassentheoretikern auch auf die Kunst übertragen, auf moderne bildende Kunst. Und in diesem Sinne wurde dann auch die Architektur oftmals im selben Atemzug als entartet benannt, wobei dann aber nicht genau erklärt wurde, was man eigentlich damit meinte. Aber man ist dann manchmal froh, wenn Bildbeispiele genannt werden, und in einer Kunstgeschichtsschreibung von 1938 von Georg Schorer gibt es dann tatsächlich diesen Begriff entartete Baukunst mit zwei Beispielen. Und zwar wird da der Bau von Le Corbusier auf der Weißenhofsiedlung 1927 genannt und eine Siedlung in Wien, der Karl-Marx-Hof. Und der trägt natürlich den politischen Feind schon im Namen, nämlich Karl Marx.
Jetzt gibt es die Diffamierung entarteter Kunst, die auch aus den Museen kollektiv gesammelt wird, ausgestellt wird unter diesem Titel. Inwiefern macht es denn Sinn, entartete Baukunst und entartete Kunst zu vergleichen, und was für Differenzen ergeben sich vielleicht auch aus diesem Vergleich?
Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll, das einmal zu vergleichen, und man wird sofort darauf stoßen, dass es eben starke strukturelle Unterschiede zwischen Gemälden und Plastik einerseits gibt und Architektur andererseits. Gemälde und Plastik sind natürlich sehr viel einfacher zu handeln. Man kann sie einfach entziehen, abtransportieren, man kann sie verkaufen, man kann sie leicht zerstören. Und sie wurden ja auch aus öffentlichem Besitz entzogen, aus den Museen. Bei Architektur ist das sehr, sehr viel schwieriger. Es ist erstmal eine Kunst, die im Raum steht, die nicht so leicht zu zerstören ist, abzureißen ist. Und wenn man ja doch auf Wohnraum angewiesen war, dann konnte man ja nicht großflächig Architektur wieder abreißen, nur weil sie einem ästhetisch nicht gefallen hat. Also das Eigentum wurde im Nationalsozialismus dann dennoch respektiert, solange es eben nicht von Juden war. Das muss man auch wieder einschränkend sagen. Aber es gibt zum Beispiel ein Beispiel in der westfälischen Kleinstadt Herford. Dort hatte sich ein Bauherr einen modernen Bau erstellt in den 20er Jahren mit Flachdach. Das war nun da sehr ungewöhnlich aufgefallen. Und nach 1933 schrieb der Bürgermeister diesem Bauherrn einen Brief: Also deine Architektur, die ist so hässlich, so schrecklich. Bitte gestalte sie wieder um mit einem Stalldach oder wie auch immer. Wir möchten so eine Architektur im Stadtbild nicht sehen. Und dieser Bauherr war nun sehr findig und sagte: Ja, also ich verstehe das ja und ich finde es auch nicht schön, aber ich habe leider überhaupt kein Geld, das zu machen. Also wenn Sie mir das Geld dazu geben, dann gestalte ich meine Architektur auch gerne um. Und damit verlief die Sache im Sande.
So ein Phänomen wie dieses Beispiel, was Sie jetzt beschrieben haben, fassen Sie ja unter dem Stichwort Entmodernisierung, und Sie haben sich in Ihren Forschungen auch der Frage gewidmet, ob es zu solchen Entmodernisierungen wirklich kam. In der Quantität, zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen?
Ja, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass natürlich die moderne Architektur der 20er Jahre nicht flächendeckend umgestaltet wurde. Und den Grund hatte ich ja schon genannt. Architektur ist eben eine ganz andere Form der Kunst. Die kann nicht so einfach behandelt werden wie Gemälde oder Plastik. Und hier lässt sich eben auch dieser merkwürdige Begriff der Entartung ja sehr viel schwieriger feststellen. Dennoch konnte ich Beispiele finden, die ich untersucht habe in Altona, Stuttgart, Dessau und Berlin, wo moderne Architektur der 20er Jahre tatsächlich spezifisch umgestaltet wurde. Also in Altona gab es zum Beispiel einen Baudirektor, der die Leute aufgefordert hat, sich zu melden, wenn sie ein Flachdach haben, und sie könnten sich um Subventionen bewerben, dieser Architektur dann ein Stalldach aufzusetzen. Und das war also eine Stalldachaktion, die er ins Leben gerufen hat, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Also auch diese Aktion verlief im Sande, weil sich ein prominenter Architekturkritiker zu Wort meldete und in der Zeitung schrieb, na, wenn es so einfach ist, wenn wir einfach nur noch überall Stalldächer draufsetzen müssen, dann ist es ja sehr einfach mit der deutschen Architektur, dann müssen wir jetzt nur noch die Finanzierung finden. Also das war natürlich klar, dass das eine große Kritik ist an Altona und an dem Stadtdirektor. Und er hat sich dann sehr gewehrt, auch öffentlich, aber es ist dann im Sande verlaufen.
Jetzt haben wir viel gesprochen darüber, dass es auch eine vermeintliche Kopplung gibt, die zu einfach ist, die zu kurz greift, zu sagen, neues Bauen, modernes Bauen wurde per se ab 1933 geächtet. Es gibt aktuell auch rund um den Künstler Emil Neude die Diskussion, vielleicht auch wieder einmal, also es sind eigentlich auch nicht unbedingt neue Forschungserkenntnisse, aber sie sind noch mal populärer, dass wenn die Kunst als entartet diffamiert wurde, das nicht unbedingt auch eine Verfolgung der Künstlerinnen und Künstler hieß und dass auch ja unsere Bilder da von dem, was nationalsozialistische Kunstpolitik heißt, oftmals eben zu einfach, zu simpel sind. Wir schreiben das Jahr 2019, es gibt das große Bauhausjubiläum und Ihr Buch ist 2013 erschienen, also vor 6 Jahren. Was hat sich denn da in den letzten Jahren getan, was vielleicht aber auch nicht?
Also ich denke, man kommt doch immer mehr zu dem Ergebnis, dass es unglaublich viele Graubereiche gab und sehr, sehr viele Widersprüche in der Kunstpolitik des Nationalsozialismus. Also es gibt das Beispiel von Arno Breker, der ein hochgeschätzter Künstler des NS war mit kraftstrotzenden Jünglingsfiguren und dennoch wurde bei der Aktion Entartete Kunst, wo eben Kunst aus den öffentlichen Museen eingezogen wurde, eine Zeichnung von ihm eingezogen. Oder Leute, die aus dem Bauhaus waren, wie Gerhard Marx oder Max Pfeiffer-Wartenfuhl, von denen auch Werke eingezogen waren, wurden aus öffentlichem Besitz, die konnten nach 33 oder auch noch nach 37 ausstellen und sie konnten auch weiter privat verkaufen. Diverse Bauhausarchitekten haben auch noch gut weiterarbeiten können. Einige sind auch NSDAP-Mitglied geworden. Also gerade Architekten waren gesucht und die haben weitergearbeitet. Das war nach 45 natürlich für viele unangenehm und da war es einfacher, sich nach 45 zum Opfer zu stilisieren und die Biografie zu beschönigen. Also ich denke, man muss immer genau nach dem individuellen Schicksal schauen. Also gerade Emil Neude ist eine absolute Sonderfigur in dieser Geschichte, aber generelle Aussagen sind sehr, sehr schwierig zu treffen.